Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan. Unser Sonntag. Herzlich begrüßt Sie, Claudia Kaminski. Schön, dass Sie dabei sind. In dieser ersten Betrachtung fragt Dekan Susak, wozu kirchliche Hierarchie dient. Seiner Meinung nach verkaufte die damalige Tempelaristokratie das Heilige. Daher gelangen Zöllner und Dirnen auch eher in das Himmelreich. Doch zunächst das Neueste vom Tag.
Mit Stefanie Stahlhofen. Am Samstagvormittag hat Papst Franziskus 21 verdiente Kirchenmänner ins Kardinalskollegium aufgenommen. Den neuen Mitgliedern des zunehmend international gestalteten Stabs seiner engsten Mitarbeiter legte er ans Herz, einander zuzuhören und sich der Führung des Heiligen Geistes anzuvertrauen, der die Vielfalt und die Einheit schafft. Die Feier auf dem Petersplatz war keine Messe, sondern ein besonders feierlicher liturgischer Ritus. Die neuen Kardinäle zogen über den blumengeschmückten Petersplatz zu ihren Plätzen vor der Fassade der Basilika. Der Ritus, bei dem der Senat des Papstes erweitert wird, fand dieses Jahr nicht nur wenige Tage vor Beginn der Weltbischofssynode über die Synodalität statt. Es war Papst Franziskus auch ein Anliegen, am Abend desselben Tags eine ökumenische Gebetsvigil zu leiten, die auf die Synode vorbereiten will. Radio Vatikan hat das Konsistorium am Vormittag live übertragen. Sie können diese Übertragung bei uns im Internet auf www.radiovatikan im Video nachschauen und auch nochmal in unserem Beitrag weitere Details nachlesen. Am Nachmittag fand dann ab 16.20 Uhr die Gebetsvigil statt, die auf die am 4. Oktober beginnende Bischofssynode einstimmen soll. Auch diese hat Radio Vatikan mit live Kommentar übertragen. Den Bericht und die Übertragung zum Nachschauen gibt's ebenfalls bei uns im Internet auf www.radiovatikan.de und auch weitere Nachrichten.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes: Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Kind, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging hinaus. Da wandte er sich an den zweiten und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der Erste. Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, ich sage euch, die Zöllner und die Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen auf dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt.
Liebe Schwestern und Brüder, nach dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, dem wir letzte Woche begegnen durften, hören wir heute ein weiteres Gleichnis, in dem der Weinberg eine gewisse Rolle spielt. Die Leseordnung der Kirche hat mittlerweile einiges übersprungen und so befinden wir uns heute in einem ganz anderen Kontext. Wir erinnern uns noch einmal kurz an die Evangelien der letzten Sonntage. Da hatte sich Jesus an seine Jünger gewandt, die fragten, was sie denn letztlich davon haben, dass sie alles verlassen hatten und ihm nachgefolgt sind. Schließlich haben sie erkennen müssen, dass im Reich Gottes ganz andere Kategorien vorherrschen, dass dort nämlich die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein können. Heute aber wendet sich Jesus nicht an seinen Jüngerkreis, sondern direkt an die Hohepriester und die Ältesten des Volkes. Wir befinden uns also inmitten der Konfrontation zwischen Jesus und der Tempelaristokratie in den Tagen der Karwoche zwischen Palmsonntag und Karfreitag. Was war inzwischen geschehen? Jesus war in Jerusalem eingezogen und hat in großer Erwartung den Tempel betreten. Er war sichtlich darüber erschüttert, was er dort sehen musste, und entsetzt, dass dieses Haus seines Vaters zu einer Räuberhöhle verkommen ist. Jesus hat in einer mächtigen Geste die Händler und die Kaufleute aus dem Tempel hinausgetrieben, die Tische der Geldwechsler umgestoßen und damit den wohl empfindlichsten Nerv der damaligen religiösen Wirklichkeit getroffen, nämlich ihren wirtschaftlichen Aspekt. Was denken Sie, was damals bei den Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten los war? Und das ruft jetzt die Eliten, die Autoritäten des Tempels auf den Plan, die ihn zur Rede stellen und fragen: In welcher Vollmacht tust du das alles? Jesus antwortet nicht direkt, sondern stellt eine Gegenfrage, nämlich: Woher stammt die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von den Menschen? Die Hohepriester und Ältesten trauen sich jedoch nicht zu antworten, weil jede Antwort für sie ungünstig wäre. Würden sie sagen, vom Himmel, dann könnte Jesus fragen, warum habt ihr Johannes dann nicht geglaubt? Würden sie sagen, von den Menschen, dann haben sie die aufgebrachte Menschenmenge gegen sich, die Johannes den Täufer ja für einen großen Propheten hält. Also ziehen sie es vor, nicht zu antworten und sagen, wir wissen es nicht. Wir sehen, dass es keinen Sinn gehabt hätte, wenn Jesus hier eine Antwort gegeben hätte. Denn sie wollen die Wahrheit letztlich gar nicht wissen. Es geht dem damaligen religiösen Establishment nicht primär um die Wahrheit. Es geht ihnen um den Selbsterhalt. Sie stellen keine Frage nach der Wahrheit. Sie stellen vielmehr die Wahrheit in Frage. Das, was wir heute im Gleichnis von den ungleichen Söhnen gehört haben, und darum habe ich den weiteren Kontext zu den vorangegangenen Perikopen hergestellt, ist die unmittelbare Fortsetzung dieses Konflikts, die am Montag der Karwoche stattfindet, kurz vor Jesu Leiden und Sterben. Jesus begegnet den religiösen Autoritäten des Tempels nun mit einer Reihe von Gleichnissen, die wir an den kommenden Sonntagen hören werden. Es ist der Versuch Jesu, die Vertreter des Hauses Israel vielleicht doch noch zum Nachdenken anzuregen und zur Umkehr bewegen zu können. Er beginnt das Gleichnis mit einer Frage: Was meint ihr? Das ist typisch für Jesus. Er bindet die Hörenden mit ein, um selber nachzudenken. Er präsentiert nicht einfach eine fertige Geschichte, sondern er fragt: Was meint ihr? Wer von den beiden hat nun den Willen seines Vaters erfüllt? Die Antwort ist offensichtlich, und sogar die Hohepriester und Ältesten geben sie richtig wieder, wenn sie sagen, der Erste. Das Gleichnis ist sehr kurz und prägnant, wie beim Evangelisten Matthäus oft üblich. Matthäus schmückt seine Texte nicht sonderlich aus. Er reduziert sie auf das Wesentliche. Und doch enthält gerade diese kurze Schriftperikope viele Feinheiten, die sich lohnt, tiefer zu betrachten. So wählt Matthäus in Bezug auf die innere Wandlung des ersten Sohnes den griechischen Begriff metamelomai, was so viel wie reuen bedeutet. Dieses Wort ist im Gleichnis gewissermaßen ein Schlüsselwort, das sich aus dem Wort Meta, mit, nach, bei und Melo, kümmern, besorgt sein, daran liegen, zusammensetzt. Dem ersten Sohn liegt etwas daran, dass er die Bitte des Vaters mit Nein erwidert hat. Nachdenken, kommt der Sohn in einer inneren Beleuchtung der Situation zum Entschluss, sein Nein noch einmal zu überdenken. Er kehrt innerlich um und trifft eine neue Entscheidung. Er denkt nach, er besinnt sich, er kümmert sich im Herzen um seine Haltung und ist im Innersten bewegt, sein Verhalten zu korrigieren. Er bereut, kehrt um und vollzieht eine innere Wende hin zum Vater, die der zweite Sohn vermissen lässt. Aus seinem schnell hergesagten Ich, Herr, Ego, Kyrie, Ja, Herr, folgen keine Konsequenzen. Das Gleichnis von den zwei ungleichen Söhnen erinnert stark an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und darum geht es Jesus letztlich, das Verlorene wiederzufinden und den Menschen zurückzuführen in die liebende Beziehung und in die lebendige Beziehung mit dem Vater. Dass diese Gottesbeziehung im Tempel nicht präsent ist, macht diesen zu einer Räuberhöhle. Weil Jesus die Selbstgerechtigkeit, ja die Heuchelei der Hohepriester und Ältesten des Volkes erkennt, greift er nun zu einem harten Vergleich. Amen, ich sage euch, die Zöllner und die Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Jesus stellt den Hohepriestern und Ältesten jetzt also die Zöllner und die Dirnen gegenüber, um diesen Eliten des Tempels einen Spiegel vor Augen zu halten. Umkehren kann nur der, der sich seiner Fehler und Sünden bewusst ist. Wer sich selbst für perfekt und vollendet hält, der ist zu diesem inneren Schritt nicht fähig. Und so präsentiert sich das religiöse Establishment geradezu als eine negative Mixtur der beiden ungleichen Söhne. Das Evangelium endet folgerichtig mit dem Wort Jesu: Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und nicht geglaubt. Dieses Gleichnis von den ungleichen Söhnen ist eine Anfrage Jesu an das Volk des neuen Bundes heute, die Kirche. Worum geht es uns? Wozu dient die kirchliche Hierarchie letztlich? Dem Selbsterhalt oder und der Ehre Gottes? Und wir, die Getauften, stellen wir uns noch die Frage nach der Wahrheit, dem Willen Gottes in unserem Lebens- und Glaubensalltag? Oder stellen wir vielmehr die Wahrheit Gottes in Frage? Verwirklichen wir den Zeitgeist oder den Geist Gottes im kirchlichen und liturgischen Ton? Der Weinberg ist Bild für das Gottesvolk, die Kirche heute. Wenn in diesen Tagen hier in Rom der weltweite synodale Prozess beginnt, dann ringt die kirchliche Hierarchie zusammen mit dem Gottesvolk genau um diese Fragen. Was hat künftig Bestand, damit der Glaube Herzen berührt? Was ist die Grundhaltung im synodalen Prozess? Bin ich wirklich bereit, im Sinne Jesu im Weinberg der Kirche mitzuarbeiten, oder geht es mir um Selbstverwirklichung meiner Idee? Sage ich schnell einmal Ja ohne Konsequenzen, oder wird aus meinem vielleicht anfänglichen Nein in einem Prozess innerer Wandlung doch noch ein Ja? Wenn uns etwas daran liegt, der Bitte des Vaters Gottes nachzukommen, bedürfen auch wir der Grundhaltung des ersten Sohnes in einer inneren Beleuchtung der wirklichen Situation der Kirche. Er kehrt innerlich um und trifft eine neue Entscheidung. Er denkt nach, er besinnt sich, er kümmert sich im Herzen um seine Haltung und ist im Innersten bewegt, sein Verhalten zu korrigieren. Er bereut, kehrt um und vollzieht eine innere Wende hin zum Willen des Vaters. Wenn wir dies als Gottesvolk wirklich tun, dann kann und muss der weltweite synodale Prozess gelingen. Und wenn nicht? In einer Predigt in der Basilika St. Paul vor den Mauern hier in Rom sagte Papst Franziskus dazu: Erinnern wir uns alle gut daran. Man kann das Evangelium Jesu nicht ohne das konkrete Lebenszeugnis verkünden. Wer uns hört und uns sieht, muss in unserem Ton das lesen können, was er aus unserem Mund hört, und Gott die Ehre geben. Da kommt mir jetzt ein Rat in den Sinn, so Papst Franziskus, den der heilige Franz von Assisi seinen Mitbrüdern gab. Verkündet das Evangelium und, sollte es nötig sein, auch mit Worten. Verkünden mit dem Leben, Zeugnis geben. Die Inkohärenz der Gläubigen und der Hirten zwischen dem, was sie sagen, und dem, was sie tun, zwischen dem Wort und der Lebensweise, untergräbt die Glaubwürdigkeit der Kirche. Ihnen einen schönen Sonntag.
Das war eine Betrachtung zum Sonntagsevangelium von Kurt Benedikt Susack aus Davos. Sie hörten eine Sendung von Claudia Kaminski für Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.